Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute geht es um ein, ja, doch manchmal viel diskutiertes Thema, und zwar Sachwerte. Und da habe ich einen Experten mit dabei, und zwar Michael Bückner. Willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Ja, freut mich, dass du dabei bist. Vielleicht starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du so?
Ja, ich bin gelernter Journalist, war Redakteur, Tageszeitungsredakteur, Wirtschaftsredakteur, und das Thema Uhren war eigentlich immer nur ein Hobby gewesen. Irgendwann kam ich dann mal auf die Idee zu recherchieren, sind gute Uhren, hochwertige Uhren eigentlich auch als Kapitalanlage geeignet? Und so habe ich dann beide zusammengeführt, also mein Hobby und eben mein Beruf. Und kam zu der Erkenntnis, dass für bestimmte Freunde und Leute mit einer Affinität für gute Uhren auch das ein alternatives Sachwertinvestment sein kann.
Sehr cool. War das da auch dein erstes, als Wirtschaftsredakteur würde ich ja erwarten, dass du wahrscheinlich schon vorher mal mit dem Thema Investieren dann drauf gestoßen bist, bevor du ins Thema Sachwertinvestments eingestiegen sind. Wie war es dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast?
Ja, ich habe mich natürlich mit den klassischen Sachwerten auseinandergesetzt, also das sind Aktien und Immobilien und Gold, andere Edelmetalle. Nun war es damals so, dass das Pressehaus, in dem ich arbeitete, sich gegenüber befand von einem angesehenen Juwelier. Und jedes Mal, wenn ich abends dann zum Auto bin, nach Feierabend bin ich an den Auslagen vorbei und habe dann zum ersten Mal eine wunderschöne Omega Speedmaster kennengelernt, habe dann eifrig gespart, und das war meine erste Uhr. Wie gesagt, das war damals noch alles hobbymäßig, und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, ich hatte damals so um die 1000 Mark gezahlt, was zu dieser Zeit Ende der 80er Jahre sehr viel Geld war. Und dann 20 Jahre später hatte sich der Preis vervielfacht.
Okay, spannend. Ja, das ist ja manchmal auch unkontrollierbar, wie schnell das abgehen kann. Dazu kommen wir später auch nochmal. Ja. Vielleicht erstmal, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen, wie du selber so aufgestellt bist. Magst du uns so einen Pi mal Daumen Einblick geben, wie dein Gesamtportfolio jetzt strukturiert ist, also auch außerhalb von Sachwertinvestments?
Gut, ich habe natürlich Aktien, ich habe Aktienfonds, ich habe Immobilien. Der Hauptanteil, würde ich mal sagen, liegt im Immobilienbereich. Und allerdings, Gold, ich bin ein Goldfan nach wie vor. Aber die Uhren machen schon einen großen Anteil im Gesamtportfolio aus.
Okay. Dann würde ich direkt auch zum weiteren Punkt gehen, und zwar der Aufbewahrung, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Man kann sich ein Bankschließfach holen, man kann das Zeug zu Hause lagern. Wie ist da dein Ansatz so? Hast du dein Gold im Tresor, oder meinst du, ist das eher eine schlauere Sache, das woanders in Lagerung zu geben?
Also ich würde davon abraten, es zu Hause aufzubewahren. Du kannst natürlich einen teuren Tresor kaufen, mit der Wand verankert, mit dem Boden verankert. Aber das alles bringt relativ wenig, wenn irgendwann mal Einbrecher kommen und dich bedrohen oder deine Familie. Dann bringt dir auch der beste Tresor nicht, dann wirst du das Ding öffnen. Also ist es wirklich empfehlenswert, ein Bankschließfach zu wählen. Das Problem dabei, um das gleich vorwegzunehmen, ist, dass es immer weniger Bankfilialen gibt und somit auch immer weniger Banktresore. Das heißt, manche Kreditinstitute haben heutzutage schon regelrechte Wartelisten. Aber es gibt mittlerweile auch private Anbieter, bankenunabhängige Anbieter. Es gibt einige Startups, die interessant sind, in Berlin zum Beispiel. Und dann eben auch Häuser, die normalerweise oder bis vor einigen Jahren nur Gold und andere Edelmetalle verkauft haben, die jetzt auch ganz gute Geschäfte damit machen, dass sie Schließfächer anbieten. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowohl für Edelmetalle als auch für Uhren. Also Uhren zu Hause aufzubewahren. Also ich mache es nicht. Ich habe so 2-3 Uhren. Und wenn ich mal wieder Lust habe, was anderes zu tragen, dann gehe ich zur Bank, tausche das aus. Aber man sollte nicht zu viel zu Hause aufbewahren, denn es hat sich mittlerweile auch bei etwas dubiosen Zeitgenossen herumgesprochen, dass wertvolle Uhren, dass man damit gut Geld verdienen kann.
Ah, aber du trägst dann tatsächlich auch die Uhren und die sind nicht irgendwie eingeschweißt in der Plastiktüte, sodass sie die möglichst nicht irgendwie Staubansätzen beschädigt werden oder was auch immer.
Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Eigentlich sollte man, wenn man Uhren als Kapitalanlage kauft, die eigentlich nie tragen. Damit sie keine Tragespuren haben, weil das verringert schon wieder den potenziellen Wert, den man erzielen kann. Aber ich bin kein Freund davon. Ich will meine Uhren auch tragen. Das ist so wie ein Weinsammler, der will auch seinen Wein mal trinken, der will nicht nur dran vorbeigehen und sich auf die Schulter klopfen. Schaut mal, was für einen tollen Bordeaux ich habe. Ich trage die Uhren zwar mit der gebotenen Vorsicht, die sind auch regelmäßig in der Inspektion oder in der Revision, wie es ja heißt. Und das ist auch eine werterhaltende Maßnahme. Aber die jetzt nur in den Tresor zu legen und mal anzuschauen, das ist jetzt nicht mein Ansatz, weil man muss auch berücksichtigen, ein Uhreninvestor ist nicht nur Investor, sondern er ist in aller Regel auch ein Uhrensammler. Genauso wie ein jemand, der in Kunst investiert, der hat eine besondere Affinität dazu. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, dass beim Uhreninvestment eben der Sammlergedanke und der Investmentgedanke zusammenkommt. Und das kann sich dann preissteigernd auswirken und teilweise bizarre Preise auf Auktionen hervorrufen. Das heißt also, das ist eine ganz brisante und aus Sicht eines Anlegers interessante Geschichte.
Okay, ja, das ist ja auch tatsächlich ein definitiver Vorteil von Sachwerten, dass man über das Sammeln und auch das Tragen durchaus Spaß auch bekommen kann. Also dass man auch in einem psychologischen Gewinn sozusagen aus diesem Investment sieht. Was sind vielleicht noch andere Vorteile, die die Sachwerte gegenüber den klassischen Investments wie Aktien oder Immobilien haben?
Ja, es ist der klassische Schutz vor Inflation. Der zweite Aspekt, den du ja gerade erwähnt hast, man kann eben auch einen Sachwert nutzen. Jetzt sind wir vielleicht auf einem etwas heiklen Pflaster, aber das muss man auch erwähnen. Es sind größtenteils auch diskrete Investments. Man kann, wie ich schon sagte, eben auf dem Sammlermarkt dann sehr, sehr interessante Verkaufspreise erzielen, nicht immer. Um das auch gleich vorwegzunehmen, ich habe in meinem Buch auch geschrieben, 80% der Uhren sind eben nicht werthaltig, haben auch kein Wertsteigerungspotenzial. Das muss man bitte bedenken. Aber immerhin bleiben dann 20%, die durchaus interessant sind.
Ja, das ist dann natürlich auch ein großer Unterschied zwischen den Uhren, dass man die überhaupt mal den herausfindet. Wie geht man denn da eigentlich vor, dass man da überhaupt ein Gefühl für bekommt, welche Uhren sind denn überhaupt werthaltig und wie kaufe ich denn da die richtigen überhaupt?
Ja, die Antwort auf diese Frage ist im Grunde noch schwieriger als die Antwort, welche Aktien soll ich kaufen, weil es keine Bewertungsmaßstäbe gibt bei den Uhren. Es gibt im Grunde zwei Marken, bei denen man relativ wenig falsch machen kann, sagen wir es mal so. Das ist Patek Philippe und das ist Rolex. Rolex profitiert von der sehr starken Macht der Marke. Wenn du jemanden fragst, auch jemanden, der sich möglicherweise mit Uhren gar nicht auskennt, welche Uhr ist denn wirklich teuer, wird er sofort Rolex sagen. Das ist die spontane Reaktion. Und Patek Philippe hat eben eine hohe uhrmacherische Qualität, hat sehr viele Komplikationen und wird in kleinen Stückzahlen produziert, was nach einigen Jahren dann, wenn von diesen Uhren nicht mehr allzu viel auf dem Markt sind, die letztlich verbliebenen Uhren dann in Preiskategorien katapultiert, die eigentlich unvorstellbar sind. Dann kann er also bei einer Patek Philippe durchaus in der siebenstelligen Größenordnung sein.
Ja, das ist schon eine Menge. da braucht man ja auch erstmal so ein bisschen Kapital, weil im Gegensatz zu Aktien oder da muss man ja direkt das Ganze kaufen. Kann jetzt, sag ich mal, nicht anteilig mit einem kleinen Sparplan loslegen, sondern man braucht halt schon ein bisschen Kapital, um da einzusteigen. Wie viel braucht man da so mindestens?
Ja, und das ist in der Tat momentan das Problem. Die Uhren, die interessanten Uhren, und das sind eben die Uhren aus der Schweiz im Großen und Ganzen einige Uhren aus Glashütte, also ich denke da insbesondere an Lange und Söhne, deren Preise sind in den letzten Jahren exorbitant gestiegen. Das heißt, man muss heute sehr, sehr viel Geld investieren. Und mit einer gewissen Genugtuung schaue ich mir mittlerweile auch die Auktionsergebnisse an, die Auktionshäuser erzielen, wenn sie Uhren versteigern. Oder auch die Gebrauchtpreise. Und ich muss sagen, ich habe einige Uhren im Portfolio, die könnte ich mir heute in der Tat gar nicht mehr leisten, weil sich der Preis vervierfacht hat.
Aber braucht man dann, also kann man da mit einem Tausender schon sinnvoll loslegen oder muss man da schon ins Fünfstellige gehen und macht es überhaupt Sinn, mit einer Uhr zu starten oder hat man da diesen Portfolio-Gedanken, dass man streuen sollte?
Also die zweite Frage ist etwas einfacher zu beantworten. Ich würde lieber eine wirklich edle Uhr kaufen als mehrere so im mittleren Bereich. Die erste Frage, also mit 1.000 kommt man nicht allzu weit. 1.000 Euro muss man teilweise schon für die Revision einer Uhr rechnen. Also man kann natürlich für 1.000 Euro bekommt man eine gute mechanische Uhr, wenn man eine Uhr haben will, sie tragen will, wenn man keine Quarzuhr haben will. Auch aus nachhaltigen Gründen, weil man nicht ständig alle 3 Jahre die Batterie wechseln will. Da bekommt man eine gute Uhr, aber das ist natürlich keine Uhr, mit der man irgendwie Geld verdienen kann. Also jetzt mal Pi mal Daumen geschätzt, sind wir schon im fünfstelligen Bereich. Also na, wenn man Glück hat, vielleicht auch noch eine gut erhaltene gebrauchte Uhr für 8.000 Euro, aber ansonsten sind wir deutlich über 10.000.
Okay, ja, da muss man natürlich auch erstmal schon ein bisschen was beisammen haben. Ja, bei Gold kann man ja schon bei kleineren Beträgen teilweise loslegen, wenn man das digital kauft, aber meinst du überhaupt, so eine digitale Goldanlage macht eigentlich Sinn?
Würde ich schon sagen, bei Gold kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber wenn wir gerade bei dem Thema Gold sind oder bei dem Thema Platin, häufig wird auch die Auffassung vertreten, man möge auch als Uhreninvestor Uhren kaufen mit Goldgehäuse oder mit Platingehäuse. Palladiumgehäuse gibt es mittlerweile auch. Das halte ich für etwas fragwürdig, weil du dann zwei Unwägbarkeiten miteinander kombinierst. Du weißt nicht, wie die Uhr sich entwickelt, der Preis des Modells, und du weißt nicht, wie das Edelmetall sich entwickelt. Es gibt eine ganz kleine Uhrenmanufaktur in Österreich, in Kärnten, um genauer zu sein, die Firma Habring, die großen Wert drauf legen auf uhrmacherische Feinheiten, auf Komplikationen, die in Vergessenheit geraten sind, die eben eine Renaissance in dieser Manufaktur erleben. Und dort ist die Meinung ganz klar, wir schalen unsere Uhren in Edelstahlgehäuse ein. Da kam dann ein, die sind auch relativ teuer, also auch so im oberen vierstelligen Bereich. Und irgendwann kam dann mal die Anfrage, habt ihr denn keine goldene Uhren? Und der Firmeninhaber sagte dann, ja, wir können Ihnen Folgendes anbieten. Ihr bekommt eine gute Uhr von uns mit einer hohen Komplikation. Und wenn ihr unbedingt Gold dazu haben wollt, das ist eine österreichische Uhr, dann legen wir noch eine Philharmoniker-Münze bei, dann habt ihr auch Gold. Dann habt ihr zwei verschiedene Investmentansätze und das ist besser, als wenn wir beides miteinander kombiniert.
Ja, ich kam nur auf dieses Gold zu sprechen, weil da kann man ja mit Euwax-Gold so als besichertes Derivat ja im Endeffekt auch schon mit geringeren Beträgen loslesen, aber da ist ja oft die Kritik, dass wenn man es nicht physisch hat und man den Katastrophenabsicherungsgedanke hat und dann nicht darauf zugreifen kann, dann bringt mir der virtuelle Vermögensgegenstand ja eigentlich nicht so viel.
Absolut, ja. Also der Meinung bin ich auch. Ich habe ich bin Goldfreund. Ich habe aber nur in Münzen und in Barren investiert, die wiederum in Wertschließfächern verwahrt werden. Ich halte auch nicht unbedingt von Zollfreilagern, weil das ist dann auch im Ausland und dann gibt es auch wieder Probleme. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sehr schnell bei krisenhaften Entwicklungen und wir haben ja eine krisenhafte Entwicklung weltweit und das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch nicht besser werden, dass man dann schnell auf seine Vermögenswerte zugreifen kann. In dem Zusammenhang spielt dann sicherlich auch die Flexibilität eine Rolle. Goldmünzen oder Platinmünzen, Palladiummünzen oder Barren sind oder auch Diamanten sind sehr flexibel. Auch Uhren und der Osvaldo Patrizzi, das war der Gründer eines großen Schweizer Auktionshauses für Uhren, der hat einmal scherzhaft gesagt, also mit einer Rolex am Handgelenk kommt ihr besser durch den Zoll als mit einem Picasso unterm Arm. Und das ist genau der Punkt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das kann auch nicht so einfach mal wegenteignet werden, wenn das niemand irgendwo registriert hat, was ja auch oft so ein Punkt ist.
Natürlich, es wird, wenn du jetzt heute wenn du die Uhr nicht privat kaufst, sondern zum Juwelier gehst, ist das natürlich auch registriert. Natürlich gilt auch die Spekulationsfrist für Uhren, aber man muss grundsätzlich, glaube ich, auch sagen, die Haltezeit für Uhren ist von wenigen Ausnahmen abgesehen noch viel länger als die empfohlene Haltezeit von Aktien. Also wenn man sagt, Aktien solle man 8 bis 10 Jahre halten, dann muss man sagen, okay, eine Patek Philippe hat erst so nach 20 Jahren einen richtigen Wertsteigerungseffekt. Also letztlich profitiert vielleicht erst der Erbe davon.
Ja, dann ist der schnelle Vermögensaufbau damit ja eher auch schwierig sozusagen. Bis das Vermögen dann, sag ich mal, jetzt durch den Sachwert anwächst, hat man ja auch die Lagerkosten. Das ist ja auch öfter so ein Kritikpunkt. Macht das nicht die Rendite kaputt oder ist das egal, sobald das Portfolio erstmal groß genug ist, sodass dann die Lagerkosten prozentual gesehen nicht mehr so ins Gewicht fallen?
Ja, bei Uhren grundsätzlich sage ich, sprechen wir von zwei unterschiedlichen Renditen. Das eine ist eben die finanzielle Rendite, die erhoffte, und das andere ist die emotionale Rendite. Beides muss zusammenkommen. Aber du hast sicher recht, es entstehen gerade bei Uhren, bei Gold ist das kein Problem, aber bei Uhren entstehen erhebliche Nebenkosten durch die von mir vorhin erwähnte Revision und natürlich auch durch die Lagerkosten. Das sind natürlich Aspekte, die man berücksichtigen muss und die erhoffte Rendite dann auch schmälern können.
Was meinst du, ist da so eine ungefähre Durchschnittsrendite, die man da ansetzen kann? Sind das irgendwie so 2% Inflations- und dann, oder sind das teilweise dann mehr auf so einen 20-Jahre-Zyklus?
Also die wirklichen Top-Performer unter den Schweizer Uhren, also ich habe ja erwähnt Rolex, Patek Philippe, man könnte auch noch Audemars Piguet erwähnen, die alten, die Vintage-Uhren von Panerai, IWC und so weiter und natürlich die Uhren aus Glashütte, haben wir in den letzten Jahren durchaus eine Rendite erzielt von etwa im Durchschnitt 5-6%. Wenn man dann nun die Inflationsrate abzieht, gut, jetzt haben wir momentan eine sehr hohe Inflationsrate, aber wenn man mal die langjährigen Inflationsraten der letzten Jahre abzieht, ist das immer noch relativ interessant. Zumal, wie ich schon sagte, die emotionale Rendite noch dazukommt, also die Freude, diese Uhren zu tragen und der Besitzerstolz.
Und die Idee ist ja auch, dass das eher weniger korreliert mit den klassischen Aktienmärkten. Also die Uhr verliert jetzt nicht zwingend im Wert, wenn der nächste Börsencrash stattfindet.
In der Tat ist es so, das verwundert mich auch immer wieder, wenn irgendwelche Krisen eintreten, also die Finanzkrise, die Eurokrise, dann haben auch die Uhrenhersteller ein Problem. Auch die Aktien der Uhrenhersteller, es gibt ja nun die Swatch Group und andere, die auch an der Börse notiert sind, die stürzen dann auch ab, aber es geht relativ schnell wieder aufwärts. Das heißt, es findet sich immer, es gibt eine globale Nachfrage nach edlen Uhren. Und wenn nun, sagen wir mal, die USA ausfallen oder die Europäer ausfallen, dann haben wir eine steigende Nachfrage in China. Das heißt, der Luxusmarkt im Allgemeinen und der Uhrenmarkt im Besonderen erholen sich relativ schnell wieder. Das haben wir auch jetzt im Zusammenhang mit den jüngsten Krisen, das heißt mit der Corona-Krise erlebt. Mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in Kriegszeiten. Aber momentan höre ich von Juwelieren, dass es sehr lange Wartezeiten gibt für gefragte Marken, für gefragte Modelle. Muss man teilweise schon entweder einige Monate warten oder auf dem Graumarkt dann den doppelten Preis zahlen.
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar den Business Banking Anbieter Penta. Bei Penta öffnest du dein neues Online-Geschäftskonto mit deutscher IBAN innerhalb von nur 48 Stunden. Natürlich alles digital und ganz ohne lästigen Papierkram. Mit deinem neuen Geschäftskonto kannst du dann jederzeit alle deine Belege einfach einscannen und organisieren, übrigens auch von unterwegs. Und das Ganze direkt mit deinem Buchhaltungsprogramm verbinden. Bekannte Schnittstellen zu DATEV und Co. verstehen sich bei Penta von selbst. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern hilft auch im Gesamtprozess effektiver zu werden. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts kannst du das Penta-Konto 3 Monate kostenlos testen. Natürlich ganz ohne versteckte Gebühren und jederzeit kündbar. Gehe hier einfach auf www.investor-stories.de/penta und gib im Anmeldeprozess den Code INVESTOR ein. Investor wird dabei klein geschrieben. Den Link zu Penta findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, irgendwie in den letzten so 2-3 Jahren ist das Thema Sammlerwerte generell ziemlich explodiert, hatte ich das Gefühl. Also selbst meine alten Pokémon-Spiele, da habe ich ein Spiel, was man vielleicht früher für 40 D-Mark, 20 Euro kaufen konnte. Das ist jetzt so 200 bis 400 Euro wert. Ja. Was dann doch irgendwie sehr interessant ist, dass es da auf verschiedenste Werte einen ziemlichen Run gibt.
Absolut. Und selbst Briefmarken, die also nun jahrelang nun etwas für alte Herren waren, wo kaum noch Nachfrage bestand, auch da werden im Augenblick wieder recht interessante, teilweise sogar exorbitante Preise erzielt. Also aber da kommt eben dieses Sammler, der Sammleraspekt kommt da mit ins Spiel. Wenn du eine Briefmarkensammlung hast oder eine Uhrensammlung oder was auch immer oder auch eine Weinsammlung und dir fehlt ein besonderes Stück, um diese Sammlung zu komplettieren und du hast natürlich das nötige Geld dazu, dann explodieren die Preise.
Ja, wenn man das vielleicht so ein bisschen einteilt, die verschiedenen Sachwertkategorien und Uhren, Edelmetalle und das sind ja eher, sag ich jetzt mal so, die jetzt auch perspektivisch, vielleicht auch noch Kunst, das sind so Märkte, die jetzt, sag ich mal, gekommen sind, um zu bleiben. Also da erwarte ich jetzt nicht so einen Einbruch, sag ich mal, wie jetzt die klassischen Briefmarken es eventuell hatten, in dem Sinne, dass das halt ein älteres Topic ist. Wie sieht's dann mit solchen Sachen, du hast eben angesprochen, so Weine, Getränke, vielleicht Rum, Whisky etc., alte Sachen. Ist das so ein Trend oder kann man das überhaupt sagen, ob das ein Trend ist oder ob das auch was ist, was länger bleibt?
Ja, es gibt natürlich Moden, natürlich, das ist klar. Weine würde ich jetzt nicht unbedingt dazu rechnen. Die haben doch schon einen gewissen Track Record aufzuweisen. Whisky teilweise auch. Rum hat interessanterweise eine stärkere Wertentwicklung als Whisky, einfach weil Rum eben in heißen Regionen gelagert wird und dieser Angel's Share, die Verdunstung, Anteil der Engel natürlich dann höher ist. Also es bleibt dann weniger Rum übrig als bei Whisky, der in Schottland lagert. Aber das sind wiederum Investments, also gerade wenn jetzt was Rum angeht, oder ich habe jetzt auch gehört, dass die Leute anfangen, Zigarren, seltene Ausgaben in, also oder Davidoff-Zigarren, die nur in geringer Auflage erschienen sind, zu kaufen. Also das scheint mir doch mehr jetzt eher eine Mode zu sein. Ja gut, wer das will, der kann das natürlich machen. Also ich wäre etwas zurückhaltend.
Ja, generell ist wahrscheinlich auch der Punkt, egal wo man dann reingeht, man sollte sich mit dem Thema sehr auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht so ein klassisches Passivinvestment, wo man einfach mal per Zufall Geld drauf schmeißt, sondern man muss sich schon auseinandersetzen, was man da kauft und auch gegebenenfalls den Markt verfolgen.
Also das trifft auf jeden Fall auf Uhren zu, das trifft auf alle Sachwerte zu, aber insbesondere natürlich auch auf Uhren. Wenn man sich einen Krügerrand kauft, da kann man nicht viel falsch machen. Aber wer in Uhren investieren will, braucht, wie ich ja eingangs schon sagte, eine gewisse Affinität dazu. Er soll sich dann dafür interessieren. Also ich habe ja mal von der 3I-Formel gesprochen. Erst interessieren, dann informieren und investieren. Also in dieser Reihenfolge. Also da soll man sich auch Zeit lassen. Und es ist jetzt sicher es wäre keine gute Empfehlung zu sagen, die Zinsen sind niedrig, wie der Aktienmarkt sich weiterentwickelt, das wissen wir nicht, also gehen wir jetzt in Uhren rein. Man braucht ein hohes Maß an Know-how, um in diesem Bereich, in diesem Sektor Wertsteigerungen erzielen zu können.
Vielleicht um das Ganze nochmal so ein bisschen praxisnah für die Hörer zu machen. Du hast schon eben gesprochen, es gibt eine sehr hohe Nachfrage. So viel Uhren gibt es gar nicht in den Läden von Rolex, sodass man da auf Wartelisten kommen muss. Wie geht man denn am besten vor, wenn man jetzt überhaupt so eine Uhr kaufen möchte?
Naja, ich muss mir zunächst einmal darüber im Klaren sein, was will ich? Will ich eine Vintage-Uhr haben, das heißt eine Uhr aus den 80er Jahren? Will ich ein neues Modell haben, das dann auch natürlich entsprechend teuer ist? Soll es eine Fliegeruhr sein? Soll es eine Taucheruhr sein? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dann habe ich die Wahl zwischen den Marken, die ich hier bereits erwähnt habe. Wenn ich jetzt weiß, ich nehme eine Rolex Submariner, um ein Beispiel zu nennen, dann habe ich die Möglichkeit, ich gehe halt zu einem Anbieter, zu einem Juwelier es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter im Internet, die Uhren aus zweiter Hand anbieten. Da hat man eventuell sogar die Chance, relativ schnell an so eine Uhr zu kommen. Und schaue ich mir, also man muss, wenn ich mir jetzt im Klaren bin, ich möchte diese Uhr haben, dann kann ich durchaus auch mal verschiedene Anbieter anrufen. Die müssen ja jetzt nicht hier in meiner Stadt sein oder in meiner Region sein. Die können ja bundesweit sein und mich erkundigen, habt ihr die Uhr überhaupt on stock und oder wie lange dauert es, bis ich die bekomme und welchen Preis muss ich dafür zahlen. Früher konnte man da relativ gute, bei Rolex und eher weniger, aber bei den anderen relativ gute Rabatte erzielen. Das ist momentan nicht mehr ohne weiteres möglich. Generell ist es hauptsächlich für Einsteiger, glaube ich, eine gute Empfehlung, zu einem Konzessionär zu gehen, auch wenn man da vielleicht ein paar Euro mehr zahlt, weil man hat dann auch einen entsprechenden Kundendienst. Man kann die Uhr, wenn, also man hat zunächst einmal die Sicherheit, es ist eine echte Uhr, es ist kein Fake. Und man kann die Uhr dort auch dann zur Revision bringen oder zur Wartung bringen. Das hat dann schon gewisse Vorteile. Also ich habe zum Beispiel hier in der Nähe einen Juwelier, der kleine Reparaturen auch mal kostenlos macht für einen guten Kunden. Das zahlt sich unterm Strich dann schon aus.
Ich habe auch mal die Geschichte gehört, dass wenn man sich auf so eine Warteliste, also die Uhr ist aus bei Rolex, man setzt sich auf so eine Warteliste, muss die dann in der Regel auch wahrscheinlich anzahlen. Und in dem Moment, wo man sie dann zugeteilt bekommt, ist der Marktpreis schon höher, weil die Nachfrage weiterhin so hoch ist. Ist das aktuell so ein Fall oder kann das auch wieder drehen?
Also gerade bei Rolex, auch mittlerweile bei Omega und bei Patek vielleicht weniger, bei Patek eben, da bist du gleich im hohen fünfstelligen Bereich. Aber es gibt sicherlich, gerade bei Rolex und oder bei auch bei IWC, bei gesuchten Modellen, bei Omega, diese Spekulanten, die erfahren dann oder sie lesen das irgendwo, da kommt ein neues Modell auf den Markt und gehen sie zum Konzessionär und bestellen die. Dann wird sie zugeteilt und dann wird sie auf dem Graumarkt dann für den doppelten Preis verkauft. Das ist, man hat ja vor kurzem, das ist, glaube ich, ein Jahr her, hat irgendein Juwelier, Juwelier in Italien war, glaube ich, Konzessionär von Patek Philippe, hat gegenüber der italienischen Presse ausposaunt, dass Patek keine Nautilus, also Nautilus ist ja ein sehr bekanntes Modell von Patek Philippe in Stahl mehr auf den Markt bringt, eine gesuchte Referenz. Und innerhalb kürzester Zeit haben Spekulanten alles das, was sie noch bekommen konnten, gekauft und dann für das 2-, 3-, 4-fache wieder verkauft.
Oh, so schnell kann es gehen. Aber das ist wahrscheinlich auch schwierig vorherzusehen, wann wie sowas passiert. Beziehungsweise man kann bei etablierten Marken, wenn man die Uhr sowieso haben will, das ja auch einfach mal wagen, dass man, wenn man das Geld über hat, anzahlt und sich auf so eine Liste setzt.
Das ist richtig. Man braucht wirklich sehr viel Informationen. Und es ist natürlich auch dann immer die Frage, ist der Markt da? Kann ich dann den doppelten Preis oder den dreifachen Preis durchsetzen? Bei verschiedenen Modellen ist das in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Aber die Rechnung kann natürlich auch mal nicht so gut ausgehen, wie das ein Spekulant sich hier dann sich vorstellt.
Vielleicht nochmal, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, gibt es noch weitere Tipps oder Fehler, die man, also Tipps für die Hörer zum Umsetzen oder Fehler, die vermeiden sollten?
Einen Fehler habe ich schon genannt, jetzt praktisch aus einem Anlagenotstand heraus in Uhren zu investieren. Wenn ein Interesse da ist, dann wirklich erstmal sich kundig machen das muss jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten abgewickelt werden. Und dann nochmal in sich gehen und zu fragen, ist das meine Sache? Ziehe ich auch diese Uhr gern mal an? Habe ich diese von mir erwähnte emotionale Rendite? Ich muss ferner bedenken, dass eine Uhr, auch das habe ich schon erwähnt, in bestimmten Abständen, manche sagen 3 Jahre, das erscheint mir zu kurz, also 5, 6, 7, 8 Jahre muss eine Uhr in Revision und bei einer großen Komplikation, also wenn das ein ewiger Kalender zum Beispiel ist, dann kostet das auch schon einen vierstelligen Betrag und es dauert dann zum Teil mehrere Monate, bis die Uhr wieder zurückkommt vom Hersteller. Ein guter Tipp oder ein wichtiger Tipp ist sicherlich auch, dass man, egal ob man eine gebrauchte Uhr kauft oder eine neue Uhr kauft, die Originalbox, also die Umverpackung behält und alle Papiere. Also so wie beim Auto alles sammeln, Rechnung sammeln, die Belege über die Revision sammeln und so weiter. Das wirkt sich immer potenziell preissteigernd aus oder umgekehrt formuliert. Wenn man eine Uhr gebraucht verkauft und man hat diese Papiere nicht und man hat die Box nicht, dann bekommt man eben noch weniger Geld.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man unbedingt alles aufbehält und wenn man was anderes vielleicht auch noch sammeln sollte oder so, dass man die Sachen gegebenenfalls auch irgendwie bei Spielkarten in Klarsichtfolie packt oder so. Ja. dass halt dass möglichst wenig beschädigt wird etc. Genau. Ja, super. Ich glaube dann, wenn man sich dann noch weiter eingraben möchte in das Thema, dann hast du zahlreiche Bücher zum Thema Sachwerte und auch ja. Uhren geschrieben. Die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, wer also gerne tiefer in das Thema einsteigen möchte, der findet da die Bücher und kann dann mal reinlesen. Ich würde mich jetzt erstmal bedanken für den tollen Input und den Einblick in eine Asset-Klasse sozusagen, in der ich mich sonst nicht so bewege und auskenne. Und ja, vielen Dank dafür.
Vielleicht ist es eine Anregung für eine Leidenschaft, ja.
Genau.
Ja, bedanke mich auch. War sehr schön, war sehr interessant.
Ja, super. Dann vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.